Der Bergpodcast.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Bergpodcast. Diesmal dreht sich alles um unser liebstes Ziel in den Bergen, die Hütten. Nach einer langen Tour empfängt uns dort ein stärkendes Bergsteigeressen, ein kühles Bier, ein herzliches Team und eine Aussicht, die kaum schöner sein könnte. In unserer Podcast-Folge geht es aber nicht darum, von romantischer Bergidylle zu schwärmen. Wir wollten wissen, wie ist es eigentlich so, auf einer Hütte zu leben und zu arbeiten? Monika Ludwig hat mit verschiedenen Hüttenwirtsleuten gesprochen und musste feststellen, romantisch und idyllisch ist nur die Lage der Hütten. Die Arbeit oben auf dem Berg ist dagegen anstrengend und fordernd, aber auch sehr bereichernd. Von ihrem Arbeitsalltag, ihren Herausforderungen und ihrer Leidenschaft berichten die Hüttenwirtsleute der Riffelseehütte, der Richterhütte und der Passauer Hütte. Viel Spaß beim Zuhören.
Melken, Käse machen, den Wanderern Buttermilch servieren und am Abend vielleicht noch miteinander musizieren und Berggeschichten austauschen. Das Leben und Arbeiten auf einer Hütte sieht in der Fantasie, zumindest in meiner, oft aus wie ein Heidi-Idyll und jede und jeder Bergnarrische hat vermutlich mindestens schon einmal mit dem Gedanken gespielt, auf einer Hütte mitzuarbeiten oder gar eine zu übernehmen. Doch spätestens hier wird die Butter zur Sauermilch. Denn diese romantische Vorstellung hat mit der Realität wenig bis gar nichts zu tun. Wie mir drei Hüttenwirtsleute unverblümt verraten, die ich auf meiner Suche nach der Frage, was denn nun wirklich hinter dem Beruf steckt, treffe. Das sind Anita Weibel, die seit 36 Jahren mit ihrem Mann die Riffelseehütte im Pitztal bewirtschaftet, Julia Stauder, die nach vielen Sommern auf der Alm mit ihrem Partner Martin und ihren zwei kleinen Kindern die Richterhütte in den Zillertaler Alpen übernommen hat, und Michi Faber, der seit 9 Jahren der Hüttenwirt auf der Passauer Hütte ist und die Leoganger Steinberge im kurzen Sommer um einen herzlichen Platz reicher macht. So unterschiedlich die drei, so verschieden sind auch ihre Hütten in Lage, Öffnungszeiten und Technik. Diese Besonderheiten dirigieren auch den Alltag, wie Michi von der Passauer Hütte stolz erzählt.
Die Passauer Hütten ist eigentlich eine ganz bärige Hütte in Sachen, dass man die auf den neuesten Stand in Umwelttechnik gebracht hat. Das würde man aber der Hütte nicht ansehen, was da drin steht. Die Stumm, da steht noch der Kachelofen drin. Die Hüttenwand, die ist mit Holzschindeln belegt, da wo man sich gern hinlässt. Es ist also oben so, dass vom ganzen Charakter der Hütte, das nur richtig, was man erwartet, ursprüngliche Alpenvereinshütte ist, von der Bauform. Aber trotzdem, wenn ich dann aufs Klo gehe, wenn ich irgendwas habe, dann ist einfach richtig gute Technik dahinter. Wir sind ein sogenanntes Inseldasein. Das heißt, wir haben jetzt keine Kabine auf oder keine Leitung rauf. Alles komplett, was wir oben an Energie brauchen, können wir selber erzeugen. Ich habe eine sehr große Quelle oben, dass ich damit mit einer Turbine Strom machen kann. Dann habe ich gute Batterien oben, die das auch speichern können. Dann lebe ich von Solar, also Photovoltaik muss man sagen. Auch ein bisschen Solar, dass man es warm Wasser macht. Und dementsprechend so leben wir eigentlich, dass wir ganz exakt schauen, wie verbrauchen wir, wann geht die Kaffeemaschine los, wann werden denen wir Staubsaugen, wann machen wir, also alles, was über 2000 Watt ist. Und so komme ich aus, dass ich eigentlich so gut wie nie das Aggregat, das in Notlage ist, benutzen muss. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn das wieder klappt hat. Ja.
Das klingt tatsächlich nach straffer Organisation und Hightech. Aber was ist jetzt mit den Kühen? Gibt es auf der Richterhütte welche?
Landwirtschaft, das läuft überhaupt nichts. Da geht es rein um die Betreuung der Gäste, ja. Wir sind da sehr abgeschieden, gell? Das ist jetzt keine Hütte, wo man als Ausflug so schnell raufkommt. Also bei uns sind 98% sind bei uns Übernachtungsgäste. Und um das zu gewährleisten, muss man wiederum die ganze Infrastruktur selbst in Schach halten. Man muss schauen, dass man Wasser hat, Gebrauchswasser, Trinkwasser. Man muss schauen, dass man Warmwasser aufbereitet, dass man dafür Strom hat, den kompletten Strom muss man sich selber irgendwie organisieren. Bei uns ist das ein Wasserkraftwerk. Ja, den ganzen Betrieb oben müssen wir halt schauen, dass das läuft.
Okay, verstanden. Hüttenbewirtung hat nichts mit Almwirtschaft zu tun. Bleibt trotzdem die Frage, wie so ein Jahres- und Tagesablauf aussieht und wie viel Arbeit dahinter steckt. Julia und Martin haben zum Beispiel nur eine sehr kurze Saison von Juni bis September. Das klingt eigentlich überschaubar.
Es ist so, dass natürlich das Ganze auf diese Sommersaison ausgelegt ist. Das sind 3,5 Monate. Man muss schon davor einen Monat, danach einen Monat rechnen. Und abgesehen davon gibt es natürlich wie in jedem anderen Unternehmen da auch das ganze Jahr über gewisse Bürotätigkeiten, angefangen von Werbemaßnahmen bis hin zu Buchhaltung und so weiter. Gell? Und im Sommer arbeiten wir halt tatsächlich natürlich viel mehr als 4 Monate ist. Da haben wir ja, Tage, 18 Stunden täglich, ist da keine Seltenheit, ist eher der Standardtag. Und das dann 7 Tage die Woche, also da kommen genug Arbeitsstunden zusammen, dass das mehr fühlt als diese 4 Monate.
Mit einem 9-to-5-Bürojob hat das Ganze offensichtlich wirklich nichts zu tun. Aber wie ist das dann bei einer ganzjährigen Bewirtschaftung? Eine Hütte, die fast das ganze Jahr über offen hat, ist die Riffelsee-Hütte. Wie organisieren denn Anita und ihr Team ihren Alltag?
Wir haben eine Sommer- und eine Wintersaison. Also kann man sagen, im Jahr 8 Monate ist da Öffnungszeit. Die Riffelsee-Hütte liegt ja auch im Winter eben im Skigebiet. Dann haben wir ziemlich viel mehr oder weniger Tagesgeschäft. Der Mann steht um 6 auf, macht das Frühstück. Ich komme dann um 7 nach, mache dann die ganzen Erledigungen noch fürs Frühstück, rechne mit den Gästen ab. Nachher geht es weiter zum Putzen. Nachher macht man die Vorbereitungen für Mittag. Nachher steht man selber in der Küche. Nachher stehst du wieder selber im Gastraum. Und am Abend bist du halt dann um 10 Uhr, Gott sei Dank, in Schüttenruhe. Nachher fällt man halt ins Bett und ist müde.
Meine Heidi-Idee hat offensichtlich wirklich keinen Platz. Aber was sollte man denn mitbringen? Michi ist seit 9 Jahren auf der Passauer Hütte und hat eigentlich nur einen Tipp. Realitätssinn.
Es gibt meiner Erfahrung immer welche, die ja relativ schnell wieder, ich möchte jetzt nicht scheitern, sondern das sein lassen. Aber es gibt Leute, die lang dabei sind. Und dann fällt mir immer auf, das sind gerade die, die erstens einmal schon in sich ruhen, das ist klar, aber die einen sehr großen Realitätssinn haben, die nicht mit den falschen Vorstellungen reingehen. Und das heißt, falsche Vorstellungen ist, man darf nicht zu viel an, weiß ich, Servus TV, bergauf, bergab und das Ganze, das macht man gemütlich daheim vom Sofa, hat immer das Ding. Die Realität ist oft eine ganz biedere Gastronomie, die steht einmal im Vordergrund. Die Realität ist, dass alle mit ihren Energien, sage ich einmal, schwierige Leute. Und wir wissen es ja selber, die Gesellschaft wird ja auch immer komischer und seltsamer. Und das trifft ja oben dann extrem noch zusammen. Und das heißt, du bist ausgeliefert. Du bist der Hüttenwirt, du bist der Ansprechpartner für alles. Wo geht es bei mir aufs Birnhorn? Wie wird denn das Wetter nächsten Donnerstag? Was gibt es zum Essen? Wo gehe ich aufs Klo hin? Wo ist denn das Scheißhaus? Wo ist irgendwie ein Zeug hin? Was machst du im Winter? Was machst du im Ding? Dann kommt sehr stark dazu, man hat kaum eine Intimsphäre. 3 Monate. Wir pappen ja alle zusammen da oben. Also das heißt, mit deinem Personal. Das muss ich vorher wissen. Sonst regt mir das irgendwann so auf und sage, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Das ist doch immer Sonnenuntergang, das ist doch immer alles bergromantisch und das sind ganz, ganz tolle, interessante Typen, die raufkommen. Die habe ich, aber wie es die Gesellschaft ist, es gibt auch andere Fehler auch natürlich.
Das gilt vermutlich auch für die Wirtsleute selbst. Was für eine Art Vogel sollte man denn nun sein?
Ich denke, da muss man schon eine eigene Charakterkonstellation irgendwie mitbringen. Ich bin Bergwanderführerin und der Martin ist Mountainbike-Lehrer. Also wenn man ganz nackerbatzel ist, was jetzt den Berg betrifft und die ganzen Faktoren, die da einen Einfluss haben drauf, auf Sicherheit und auf Wegbeschaffenheit und, dann wird man sich hart tun, die Leute richtig beraten zu können und das ist ja schon ein wichtiger Teil auch.
An Erfahrung am Berg mangelt es Anita von der Riffelsee-Hütte auf keinen Fall. Sie ist ein waschechtes Hüttenkind und ist nun seit 36 Jahren auf ihrer eigenen Hütte.
Ich denke es wirklich so, dass das eine Berufung ist. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Meine Eltern haben selber 28 Jahre die Vernackthütte bewirtschaftet, wo wir als 5 Kinder, ich als Älteste, jede Saison dann auf der Hütte waren. Seit ich gedenken kann, habe noch keinen Sommer im Tal verbracht und alle 5 haben wir mal eine Hütte bewirtschaftet. Also ich sage, ein guter Weg, selber Hüttenwirt zu werden, ist sicher, wenn man eine Erfahrung auch wirklich auf einer Hütte einmal macht, weil eben sich viele vorstellen, ja, so eine Hütte möchte ich auch. Aber es steckt wirklich sehr, sehr viel dahinter, dass man eine Hütte bewirtschaften kann. Ich sage, dass man das sicher 3 Jahre, 4 Jahre sicher machen muss, bis man da ein bisschen sich hundertprozentig auskennt oder wie das alles läuft.
Das bekräftigt auch Julia von der Richterhütte. Sie hat genau diesen Weg eingeschlagen und 3 Jahre lang nur mitgearbeitet.
Ich habe mich anstellen lassen auf einer Hütte, das war im Rätikon in Liechtenstein, 3 Jahre lang. Und da hat mich der Martin dann öfter besucht und ja, da haben wir für uns so festgestellt, das ist etwas, das uns gefällt. Das ist sehr vielseitig, die Aufgabe. Und ja, und je älter wir waren, desto mehr haben wir es dem gewachsen gesehen und dann haben wir es selber in die Tat umgesetzt. Und ohne die Erfahrung, die ich vorher gemacht hatte, also dass ich 3 Jahre lang das in einem geschützten Rahmen mache, sprich keine Verantwortung habe, sondern nur einfach den Hüttenbetrieb mitbekomme, ohne das wäre das nicht möglich.
Für die Pacht einer Hütte braucht man also Ausdauer, eine Riesenportion Realitätssinn, Bergkenntnis und im besten Fall auch erste Erfahrungen in der Mitarbeit auf einer Hütte. Wenn die Idee dann konkrete Formen annimmt, bewirbt man sich im nächsten Schritt ganz klassisch bei der jeweiligen Sektion, die Hütte besitzt. Gesammelte Infos gibt's beispielsweise auf der DAV-Webseite alpenverein.de. Tja, und wenn eine solche Bewerbung auf Gegenliebe stößt, kann es ganz schnell ans Eingemachte gehen. So wie bei Michi Faber. Er und seine damalige Partnerin haben sich eigentlich nur grob erkundigt und wurden quasi im Flug zu Hüttenwirten.
Das ist mir so einfach nicht gefallen. Das war jetzt gar nicht so eine großartige Sache, dass ich das beschlossen habe. Also nicht irgendwie, jetzt will man Hüttenwirt werden, dann schaut man irgendwie aufs Portal und sagt, was für Hütten haben wir frei. Sondern das ist eigentlich, wir sind im Salzburger Pinzgau, im Saalachtal und sind da immer unterwegs gewesen und so. Und dann hat man das so ein bisschen mitgekriegt, haben die Leute erzählt, dass sie auf der Passauer Hütte einen Hüttenwirt suchen. Und dann sind wir tatsächlich gefragt worden, von einem Einheimischen, das war der Haus für euch. Und da haben wir beide Nein gesagt. Das war gar nichts, das geht sich nicht aus. Und das ist aber dann irgendwie gekommen, dass dann mit der Zeit haben wir mitgekriegt, da oben findet sich kein Wirt nicht. Dann denke ich mir, komisch, gell, warum sich da kein Wirt nicht findet, da ist da irgendwo der Wurm drin oder keine Ahnung. Und dann hat tatsächlich damals die Evelyn angerufen in der Sektion und dann haben wir richtig, sind wir auf Skitour gegangen und am Montag sind wir dann praktisch, haben wir das Telefon wieder abgehört. Oder Sonntag auf Nacht und dann war der Anrufbeantworter schon voll. Also haben sie uns dann eingeladen zu einem Nauflug. Wir haben uns selber gewundert, ja, gleich fliegen, ja, Sapralot. Und haben dann eigentlich auf den Bauch raus entschieden, weil wer auf der Passauer Hütte war, der weiß das. Es ist einfach eine ganz lässige Lage. Da sieht man also runter, ob das der Rauris ist, ob das vor mir steht, der Großvenediger bis rüber zum Großglockner oder das ganze Ambiente oder der Watzmann auf der linken Seite. Das haut die erst einmal weg da oben, wie ein Adler steht die da. Und dann kommt halt das Bauchgefühl, dass man sagt, mei, was sagt jetzt die Hütten dazu? Und das war relativ gleich positiv. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es.
Und wie es aussieht, war die Entscheidung goldrichtig. Michi ist seit nunmehr 9 Jahren Pächter der Passauer Hütte und dabei in engem Austausch mit der Sektion. Umsätze aus den Übernachtungen fließen meist komplett in die Sektionskasse und werden dann in die Hütte reinvestiert. Beispielsweise für Umbaumaßnahmen oder Renovierungen. Bezüglich der Gastronomie sind die Pächter hingegen ihr eigener Chef und suchen ihrerseits auch das Personal aus. Ich wollte von Anita und Michi wissen, worauf sie bei den Bewerbungen achten und vorab sei verraten, es geht nicht um den lückenlosen Lebenslauf.
Allrounder suchen wir und die sich dann eigentlich überall auch in der Hütte einsetzen. Weil es nutzt nichts, wenn ich jetzt am Arbeitsamt einen Abwäscher suche und der steht nur vor der Abwäsche. Und durch das Allrounder, Gott sei Dank, durch den Namen, kommen die Leute auch überall ein bisschen einsetzen. Und ich habe auch schon viele gehabt, die wirklich nicht kochen konnten, aber wenn sie Interesse oder was haben, dann sind die auch sehr gut, dann überall anzulernen.
Ich brauche keinen Gastronomiekoch. Ich brauche Menschen oben mit Hausverstand. Weil alles andere, was Gastronomie ist, dass ich jetzt zum Beispiel sage, wir machen heute Gulasch für 40 Leute, wie viele Zwiebeln muss ich da rein, wie viel muss ich das nicht, das kriegen wir im Team schon. Das lernt man relativ schnell. Kuchen backen sowieso, dann haben wir unsere Rezepturen, was der Kaiserschmarrn ist, das zeigt man mal, wie wir das machen zum Beispiel. Oder das sind unsere Schöpfgerichte, da machen wir miteinander die ganzen Gnädel, die wir da noch eingefrieren, dass wir die haben, Kasprisknädel, Speckknädel, das lernt man. Bloß muss man halt ein Grundverständnis haben, da man sagt, naja, was da jetzt in den Semiknädel alles nicht da. Ich sage immer, ohne jetzt irgendwelche nahe zu treten, die Jungen haben es recht gut drauf, sie zu verkaufen. Bachelor da, Master da, Ding, Science Art, keine Ahnung. Und nirgends steht was von einem Kasprisknädel. Ja? Nach den ganzen Jahren und vielen Bewerbungen lernt man relativ schnell rauszulesen und rauszusortieren. Es gibt ein ganz großes Klientel, die immer sagen, ich brauche eine Auszeit. Ich brauche jetzt was anderes, ich stehe an. Das ist immer ein Alarmzeichen, weil der Hüttenwirt, der ist kein Psychiater oben. Das funktioniert nicht. Und das andere ist immer, du kriegst viele Bewerbungen, die hängen in irgendeinem Eiskletterfall drin, sind irgendwo in Höhenbergsteigen und so weiter. Spult sie auch nicht so, weil die werden unglücklich, wenn die beim schönsten Wetter permanent in den Gulaschtopf nicht schauen.
Gulaschtopf ist ein gutes Stichwort. Die Schutzhütten des Deutschen Alpenvereins sind ja nicht nur Herberge, sondern beliebter Anlaufpunkt für die verdiente Brotzeit. Damit Gulasch, Kaspressknödel, Kuchen und natürlich Getränke nie ausgehen, braucht es eine ordentliche Planung. Denn der Weg nach oben ist ganz schön zeitaufwendig und meist eine Kombination aus Seilbahn, Hubschrauber, Geländewagen und auch Schlepperei zu Fuß.
Die Versorgung, die ist klassisch der Hubschrauber. Ich habe die Möglichkeit, bis auf 1300 Meter über einen langen Forstweg Versorgung raufzuziehen mit PKW, mit Klein-LKW sogar. Und von 1300 Meter, da machen wir unsere Rotationen mit dem Hubschrauber. Das Ganze machen wir natürlich am Anfang der Saison. Da werden einmal gut vielleicht zwischen 13 und 15 Tonnen aufgeflogen. Und dann ist natürlich alle vier und wir versuchen 5 bis 6 Wochen mit dem ganzen Zeigel auszukommen, bis wir wieder einen Flug brauchen. Und in dieser Zwischenzeit wird es logistisch dann immer spannend. Da haben wir dann sehr viel zum Tragen, weil wir die Frischprodukte, die verderblichen Produkte, mindestens einmal in der Woche springe ich schnell runter, kaufe ein und dann tragen wir das Zeug halt dann auf und das machen wir dann meist zu zweit.
Im Sommer können wir mit dem Auto hochfahren, aber also die Hauptversorgung machen wir mit der Gondel, mit der Bahn.
Einmal pro Woche in der Hauptsaison wird da bestellt beim Metzger im Tal unten in Grimmel und beim Bäcker und halt sonstiges Gemüse, was man halt so frisch braucht. Und ja, da fährt der Martin dann mit einem sehr schmalen Geländewagen den Weg runter. Sehr steil und abschüssig und also wirklich, ja, ist eine Sache für sich, sagen wir mal so. Und dann muss er unten beim Kübler Tauernhaus das Auto wechseln, weil das Gelände taugt nicht zum ganz rausfahren und viele Kilometer machen. Und dann ladet er unten auf und das Ganze dann wieder retour. Also wenn der Tag um ist, sind wir immer alle froh.
Aber der mühsame Weg nach oben zahlt sich aus. Zumindest für die hungrigen Gäste. Anita und Julia servieren auf ihren Hütten zum Beispiel regionale Spezialitäten und alpenländische Klassiker.
Kaiserschmarrn, Kasknödel mit Salat oder die Spinatknödel. Das ist eigentlich unser Kulinarium.
Wir kochen das, was es gibt, ja, und das, was es in der Nähe gibt. Wir von der Rosi aus der Söllenalm haben wir in Ziegenkäse, wenn sie einen guten hat. Den gibt es dann mit unserem selber gemachten Kürbischutney dazu, da die ganz normalen Knödel und so weiter. Aber bei uns ist es einfach logisch und nichts an den Haaren herbeigezogen, dass wir die Sachen verwenden, die da sind. Wir haben hier in unserem Wohnort in der Nachbarschaft einen Bauer, der macht einen gewaltigen Speck, der wird prämiert und alles. Da kaufen wir ordentlich für den Sommer ein. Nehmen den mit drauf und das ist dann unser Speck für den Sommer.
Nicht nur, weil es äußerst verlockend klingt, was Julia und die anderen da auftischen, sollte man unbedingt einkehren. Denn was viele in dem Zusammenhang oft nicht wissen, Hüttenwirtsleute leben mit ganz wenigen Ausnahmen ausschließlich von der Gastronomie und schlagen sich dadurch auch mit all den Vorschriften und Regeln herum.
Das Essen und das Trinken, das ist unser Einkommen, genau, dass die Leute konsumieren oben. Aber man muss sagen, auch da wieder, wenn jetzt jemand, eine junge Familie oder Studenten oder irgendwer, wenn die halt eine kleinere Kasse haben, sollen sie was Kleineres ausgeben, weil der Moment wird kommen, wo sie das in guter Erinnerung haben und wiederkommen mit ihrer größeren Kasse und dann eine Flasche Wein bestellen und morgens auf den Putz hauen. Also ich bin da nicht so kleinlich, ich denke mal, jede Lebensphase, ihr Budget und bei uns sind ganz viele ganz gute Gäste, die sich auch ein feines Schnaps nach dem Essen gönnen und so weiter. Also ich denke mir immer, die Leute sollen das konsumieren, was sie genießen und gern mögen und bei uns geht der Plan eigentlich immer auf.
Ein selbst mitgebrachtes Wurstbrot ist also nicht so schlimm. Der Fairness halber sollte man aber im Hinterkopf haben, was die Wirtsleute täglich tun, um uns Gästen das Leben zu erleichtern.
Also das fängt zum Beispiel einmal mit der Kläranlage an. Jeder lässt mal Wurst daheim. Und das heißt, man muss sich um die Kläranlage kümmern, man muss sich also praktisch darum kümmern, dass die ganzen Reststoffe der Kläranlage, die ich nicht biologisch geklärt habe, wieder ins Tal geflogen werden. Ja, und dann sind halt ganz normalen Reinigungen. Wir haben 50 Übernachtungsplätze, das sind vielleicht 120 Decken. Die kann ich jetzt auch nicht runterfliegen oder zu Fuß runter tun, Wäscherei wieder rauf. Also machen wir das oben. Dann wartet man natürlich ab, dass man genügend Sonne hat, dass man wieder die trocknen kann, dass wir genügend Energie haben, dass die Waschmaschinen laufen können.
Die Leute, die wollen dann wissen, wie weit ist es, wie schaut es mit der Wettersituation aus? Wir sind da schon so eine Umschlagestelle für Informationen. Ja. Es funktioniert auch kein Handy oben, es gibt keinen Empfang. Manchmal hat man Glück und auf der Scharte oben gibt es dann schon eine Welle sozusagen. Umso mehr ist es wichtig, dass wir über unsere Satellitenanlage die wichtigen Informationen dann zur Verfügung stellen können.
Hüttenwirte sind also immer auch Informationsquelle für Wege und Wetter. Vor allem dann, wenn der Handyempfang streikt, so wie bei Julia und Martin. Diskussionen rund ums Handy und das richtige Wetter gehören, so scheint's, zu den größten Veränderungen der letzten Jahre überhaupt. Und unsere Wirtsleute erkennen einen Wandel vom Müßiggang hin zur Optimierung.
Es ist schon so, dass das Anspruchsdenken auf jeden Fall höher geworden ist. Anspruchsdenken heißt, das fängt jetzt beim WLAN und beim Handy an. Es hat sich in den letzten Jahren wirklich geändert in Sachen Wetter-Apps. Das heißt, die sind nur noch app-hörig. Die können kaum mehr sich Erfahrungen sammeln. Und da kommen ganz skurrile Geschichten einfach zusammen, dass wir auf der Terrasse halt im Grunde genommen dann zwei Buben stehen und sagen, naja, geht dieser Klettersteig noch? Funktioniert. Und da ziehen jetzt praktisch hinten über den Glocken schon richtig, richtig schwarze Wolken daher. Dann sage ich, also ich darf jetzt nicht mehr gehen, weil es schaut wirklich gewittrig aus. Wieso? Die haben gesagt, dass um 16 Uhr das erst da ist und zeigt mir das Kastel. Dann sage ich, aber jetzt drehe ich um, wir haben 13:30, aber es ist total. Die haben gesagt aber. Das heißt, das ist jetzt so eine Sache, die vermehrt ist. Das heißt, du hast jetzt übernachtet am Abend, du machst einen Schweinsbraten raus in der Früh aus der Kühlkette und plötzlich kriegen wir dann wiederum irgendwelche Wettermeldungen in den Apps, da ist dann ein roter Blitz drin, also über das ganze Gebiet Salzburg und dann hast du komplett sofort 15 Absagen. Man mag alles optimieren, es darf kein Wölkchen sein, es darf nicht sofort absagen und so weiter.
Ja, früher ist es wirklich das Zusammensein, das kann ich mich schon noch gut erinnern, da sind die Leute eben auf der Hütte gekommen und da ist man nachts in geselliger Runde zusammen gewesen, hat man noch Lieder gesungen und das gibt es jetzt heute alles nicht mehr. Also das ganz Gemütliche, da hat jeder wirklich, was heißt Stress, aber man merkt, dass die Leute nicht mehr so jetzt abschalten können vom Alltag her, das hat sich schon verändert.
Die gute alte Zeit. Fairerweise muss man aber sagen, dass sich unsere Lebenswelt einfach verändert hat und damit natürlich auch unsere Freizeit. Alles ist schnelllebiger geworden und nicht selten hetzen wir direkt nach der Arbeit ins Wochenende. Das spüren auch die Hüttenwirtsleute Julia, Anita und Michi. Jeder von den dreien hat seinen eigenen Weg gefunden, um im richtigen Maße für seine Gäste da zu sein. Und dazu gehört natürlich auch, seine Gäste zu kennen.
Also bei uns gibt es hauptsächlich Paare bzw. kleinere Gruppen, die relativ langfristig das schon planen. Die sagen sich, ja, ich nehme meinen Urlaub und den möchte ich verwenden für diese drei Ländertour. Und die sind alles natürlich halbwegs sportliche Leute, logisch, sonst kommt man ja nicht in die Höhe rauf da bei uns. Und vor allem sind sie alle nett. Also einen unsympathischen Gast, das kennen wir überhaupt nicht. Es gibt schon manchmal herausfordernde Momente, zum Beispiel wenn sie ankommen und im Energietief sind. Aber das habe ich inzwischen auch gelernt, was sie da brauchen. Manche brauchen Ruhe, andere brauchen ein aufmunterndes Wort. Aber die meisten verändern sich von der Ankunft bis zu ihrer Abreise am nächsten Tag, ja, wenn sie energielos ankommen und sie bekommen dann das, was sie brauchen, dann sind sie am nächsten Tag ganz andere Menschen. Also da entwickeln sich wirklich Ultra-Speed-Freundschaften, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber sehr, sehr, sehr nette Momente. Ja, also wenn ich mitkriege, was für tolle Leute da sind und was da eigentlich alles für Talente und Geschichten schlummern und mitwandern, dann bin ich manchmal wirklich, ja, klingt jetzt groß, aber beseelt.
95% der Gäste haben wir wirklich nette Gäste, von klein bis Rentneralter. Und was ich auch sagen kann, dass viele, viele schon jahrelang immer, immer wieder dieselben Leute kommen. Die gehen jetzt in der Saison und buchen schon wieder fürs nächste Jahr. Und das, man sieht auch, wo noch die Kinder klein waren und jetzt sind sie schon, kommen sie selber schon mit den Kindern. Also das ist schon nett. Da hat man schon dann einen Bezug auch zu den Gästen.
Ich brauche eine gewisse Philosophie für eine Hütte. Jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu mir erklären. Das heißt, ich brauche einen Plan. Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, naja, ich mache jetzt von allem ein bisschen was. Für wo steht denn die Passauer Hütte? Ist das jetzt eine Kletterszene oben? Ist das eine Ausbildungshütte? Ist das, welches Klientel habe ich? Habe ich da viele Sektionsgäste? Habe ich ein Wanderpublikum? Habe ich Kinder oben? Weil man muss sich vorstellen, wie ich es ja enger gesagt habe, du hast schon 1600 übernachtet, du hast komplette 5.000, 6.000 Leute um dich rum. Du kennst fast keinen, aber alle kennen dich. Man ist permanent in einem Smalltalk und ja, das ist halt das Schwierige am Hüttenwirt. Das ist das, was dir permanent Energie nimmt. Das weiß man aber. Man macht es auch gern. Aber man muss sehr gut haushalten mit der Energie. Man muss sich das richtig wissen, weil du gibst immer Energie und man hat ganz wenig Punkte, wo man Energie kriegt.
Für uns Wanderer ist die Hütte so eine Energiequelle, körperlich und seelisch. Wie aber tanken Hüttenwirtsleute wieder auf?
Eine Tankstelle ist zum Beispiel, wenn ich jetzt im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich immer offen bin, die Leute, und nicht ein Vorurteil habe, wenn ich das zulasse, wenn die Zeit das auch zulässt, dann gibt es ganz ruhige Typen da oben. Die hocken da, die kriegen es mir fast nicht auf und das sind meistens die unwahrscheinlich, was die im Leben gemacht haben. Und das sind Energiequellen, dass ich sage, das war jetzt wirklich, das hat mir was gebracht. Das ist das Menschliche. Dann, ich schaue mir alle Woche mal vielleicht runter zum Einkaufen. Meistens ist es bei Schlechtwetter. Aber den Weg mag ich allein machen. Da mag ich keinen dabei haben. Ich versuche dann immer geschickt, wenn ich sage, ja, ich gehe gleich mit dir mich und so weiter. Ich mag da nicht reden. Ich habe da meine, auch wenn es jetzt sich vielleicht ein bisschen abgehoben anhört, ich habe meine Bäume sogar, da wo ich kurz Servus sage. Ich habe meinen Weg und ich habe einen brutal schönen Weg runter. Und das ist dann so meine Kraft, mein Energieding. Da mag ich allein sein. Und dann ist es der Berg. Wenn man so tagtäglich in der Nacht und alles immer am Berg ist, das ist eine ganz, ganz interessante Energie, ist das da oben. Weil das ist irgendwas, da fühlt man sich dann unheimlich stark, weil da oben ist einfach immer die Zeit stehen bleiben.
Es ist einfach eine wahnsinnige Schönheit oben, gell? Also das gibt mir schon sehr viel Kraft täglich, also bei jedem Blick aus dem Fenster, wenn so Lichtstimmungen sind. Und manchmal ist ja so Wolkenstimmung fast schöner als strahlender Sonnenschein. Oder wenn du aufwachst und hat alles angezuckert und das vielleicht noch am 12. August und so. Das sind schon so Sachen, wo man sich denkt, boah, das hat nicht jeder, das ist was Schönes. Und am nächsten Tag ist dann wieder 20 Grad und du kannst im nächsten See, wenn die Leute von Hütte zu Hütte marschieren, vielleicht sogar ein Bad nehmen, ein gutes, sehr erfrischendes. Also da gibt es diese große Abwechslung. Du hast die ganzen Jahreszeiten so geballt aufeinander.
bei uns ist ein großer See, der Riffelsee unten, und da kann man runtergehen, da kann man sich hinsetzen, es ist niemand herum, man ist ganz allein, man kann mit den Gedanken alleine sein. Das ist dann schon wieder, wo man denkt, ich bin da schon auf einem schönen Platz, und ich sage, es ist wirklich die zweite Heimat, wo wir da oben sind. Oder im Winter, wenn der Vollmond ist und du pfst da schon mal Fenster auf oder gehst raus, die Stille, die Berge, das ist schon alles wieder, wo dir Energie und wo dir was gibt.
Wenn man das hört, taucht das Heididyll doch ganz schnell wieder vor dem inneren Auge auf. Zumindest vor meinem. Und man versteht, warum die drei die viele Arbeit auf sich nehmen. Die Richterhütte, die Riffelseehütte und die Passauer Hütte sind übrigens drei von exakt 199 bewirtschafteten DAV-Hütten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu kommen noch die unbewirtschafteten, wodurch sich eine Gesamtzahl von 323 Schutzhütten ergibt. Sie sind Rastplatz für rund 2 Millionen Tagesgäste und Schlafplatz für ca. 890.000 Übernachter pro Jahr. Immense Zahlen und ein immenser Aufwand. Aber für die Hüttenwirtsleute wie Anita Weibel, Julia Stauder und Michi Faber auch immer verbunden mit immenser Leidenschaft.
Ich werde es wahrscheinlich lang bleiben, weil das ist für mich eine freie Welt. Ich habe zwar 1000 Vorschriften da oben, aber ich entscheide alles da oben. Vom Fenstervorhang bis zu dem. Und wenn ich dann sage, aufgrund meiner Entscheidungen da oben, wo mir keiner hilft, in jeder schwierigen Lage, aber der zufrieden runtergeht und schaut mich an und sagt, irgendwie lässig war es, gut war es, dann war das vom Team und von mir der Verdienst. Und da hat mir jetzt keiner geholfen. Und das ist halt ganz was anderes wie unten.
Das waren spannende Einblicke in das Hüttenleben von Monika Ludwig im Gespräch mit den Hüttenwirtsleuten Anita Weibel, Julia Stauder und Michi Faber. Wie ihr sicherlich gehört habt, konnten die Interviews wegen des Coronavirus teilweise nur telefonisch stattfinden. Wann unsere Hütten wieder öffnen können und wie der Betrieb dann aussehen wird, das steht gerade noch in den Sternen. Wir drücken die Daumen, dass unsere Hütten und wir alle gut durch die Krise kommen und sich das Leben bald wieder normalisiert. Dann wird auf den Hütten wieder viel Personal gebraucht. Also falls euch die Arbeit auf einer Alpenvereinshütte reizt, unter alpenverein.de/jobs sind jede Menge Hüttenjobs ausgeschrieben. Außerdem findet ihr zusätzliche wichtige Infos zum Arbeiten auf Hütten unter dem Link in den Shownotes dieser Folge. Das war's schon wieder von uns. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.
Der Berg-Podcast.